Hey, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Geht's euch gut? Sehr schön. Hey, wir sind in dieser zweiten Predigt. Ihr habt schon gehört, es geht in dieser Serie mehr als nur ein Namen. Geht's um diese Stelle im Jesaja-Buch. Und wo Jesus andere Namen noch bekommt, und es ist ja immer die Sache mit Namen, da steckt Inhalt drinne. Immer wenn die Bibel von Namen spricht, dann ist da Inhalt gemeint. Also auch das, was er wirklich ist, das, was du erleben kannst, was du erfahren kannst. Und wir haben vom wunderbaren Ratgeber gehört und wir gehen heute weiter und lesen nochmal diese Stelle, die 700 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben wurde, wo es da heißt, denn euch ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Heute schauen wir uns den starken Gott an und wollen schauen ein bisschen, was ist das Programm hinter diesem Namen? Was steckt dahinter? Das hebräische Wort für starker Gott habe ich euch mal mitgebracht. Das ist El Gibor. Und El Gibor bedeutet also El, das Aleph, das Lamed, die ersten beiden Buchstaben, das was aussieht wie ein X, das heißt Gott quasi. Und Gibor bedeutet stark, gewaltig, tapfer, ein starker Held, ein starker Krieger. Wir reden heute über einen Krieger, über einen Elitesoldaten. Ich weiß nicht, wie dein Bild von Jesus ist, ob das für dich passt. Dieses El Gibor hängt ganz stark zusammen auch mit El Shaddai. El Shaddai, der versorgende Gott, der alles vermag. Und auch in El Shaddai haben wir Aspekte von diesem Krieger. Also wenn wir mit Gott zu tun haben, haben wir es nicht mit so ein Jesus zu tun, auch Jö, ja so, sondern das ist ein starker Gott, das ist ein Krieger und hier ist ein Elitesoldat gemeint, der Macht und Autorität hat, also so einer. Ich weiß nicht, ob das deinem Gottesbild entspricht, ob Jesus für dich so jemand ist. Wir haben es schon gehört auch im Anspiel, hey, da ist dieses Baby und jetzt wird aber über dieses Baby gesagt, dass es so einer ist. Ein starker Krieger, quasi ein Elitesoldat. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte anschauen, dann ist es ja echt noch mal mehr herausfordernd, weil ich meine, da ist sind Maria und Josef unterwegs und sie suchen dieses Haus. Maria trägt den lebendigen Gott quasi in sich und sie suchen Platz und keiner hat Zeit, keiner hat Platz, alle haben Stress und sie finden diesen Ort nicht, wo Jesus zur Welt kommen kann. Und vielleicht mussten sie auch Weihnachtsbäume kaufen und so weiter, ja, was auch immer. Relativ einfacher Transfer, ich weiß nicht, wie dein Alltag gerade aussieht, ob du gerade Stress hast, ob du Weihnachtsrummel um dich drumherum hast. Und jetzt schicken diese ganzen Leute Maria und Josef weg und erkennen nicht, dass da ja indirekt ein starker Krieger vor der Tür steht. Also sie erkennen es nicht und sie erkennen nicht, was da passiert. Und eben genau da haben wir es wieder, ein starker Gott, aber es ist doch ein kleines Baby. Und es ist gut, dass es so ist. Es ist gut, dass Jesus nicht als dieser starke Krieger gleich da gekommen ist, sondern dass er uns erstmal völlig menschlich begegnet. Warum ist das gut? Wenn Gott dir und mir sofort als dieser starke Held begegnen würde, dann hätten wir gar keinen freien Willen zu sagen, ja oder nein. Wenn der lebendige Gott dir begegnet in seiner Fülle, dann bringt es sofort einen Moment der Ehrfurcht, weil es dich sofort in deinem Platz wieder verweist quasi. Gott, Mensch. Und du hast gar keine, also da wirst du Momente Erkenntnis haben, wo du sagst, wow, krass, er ist Gott. Der hat sie in der Hand. Konflikte, das Weltgeschehen, Er hat es in der Hand, das ist er. Und es ist kein Göttchen und es ist auch kein Götze, es ist auch keine Theologie oder sowas, sondern es ist Gott, der Allmächtige. Und deswegen ist es gut, dass Jesus sich auf unser Level runter bewegt und Mensch wird und uns auf der menschlichen Ebene erstmal begegnet. Ich will mal einsteigen in eine Geschichte im Neuen Testament. Die kommt dir vielleicht bekannt vor. Da haben wir folgende Situation. Johannes und Jakobus und Petrus, die sind so auf einer Wanderung. Und die laufen zusammen irgendwie so auf so einen Berg, auf so einen Hügel. Und bis dahin war Jesus einfach ein faszinierender Mensch für sie. Also jemand, der eine gute Message hat, der gut reden kann, der auch gute Inhalte vermittelt. Und der Hoffnung bringt, vielleicht so wie so ein Motivationscoach, ja, so come on, du schaffst es und hab Mut, das kommt schon gut. Also so ein charismatischer Redner und wo vielleicht da die Jünger gedacht haben bis dahin, wow, das ist ein gutes Vorbild. Aber Gott war er noch nicht für sie. Und dann haben wir diese Szene, steigen wir jetzt ein, das ist Matthäus 17, da heißt es folgendermaßen, 6 Tage später ging Jesus mit Petrus, Jakobus und dessen Bruder auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein und da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Noch während er so redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe, auf ihn sollt ihr hören. Also stell dir mal die Situation vor, ja? Du gehst auf den Berg, bist mit Jesus und auf einmal hat es eine komplette Veränderung im Setting. Und es kommt diese große Stimme aus dem Off. Hey, dieser Jesus, auf den sollt ihr hören, der ist Gott. Das ist ein wunderbarer Ratgeber. Das ist ein starker Held. Auf den sollt ihr hören. Der ist mächtig, der ist fähig. Und dann passiert Folgendes, dann heißt es, bei diesen Worten fielen die Jünger erschrocken zu Boden. Ich weiß nicht, ob Gott dir schon mal begegnet ist und du bist erschrocken zu Boden gefallen. Das war nicht ein bisschen Kirche spielen, was da passiert ist. Das war auch nicht ein bisschen Message hören von Jesus, was da passiert ist, sondern das war was ganz Elementares, Krasses. Ich weiß nicht, es gibt so eine Kinderbibel, ich habe dir mal ein paar Bilder mitgebracht. Da hast du immer so das ganz Klassische, was passiert. Jesus macht irgendwas Krasses, Wunder oder so, und die Jünger stehen immer so daneben. Gucken wir mal. Oh, so, ja. Das war das nicht, was da auf diesem Berg passiert ist. Sondern es hat die Jünger auf den Boden gehauen. Es war ein krasser Moment, wo die Jünger auf einmal in Ehrfurcht gefallen sind. Wo Gott in seiner Fülle, Jesus in seiner Fülle, wo er offenbart wird, und die einzige Antwort darauf ist Ehrfurcht. Die einzige Reaktion darauf ist Ehrfurcht. Und Ehrfurcht muss verstehen, Ehrfurcht ist keine Angst vor Gott. Ja? Das hat damit nichts zu tun. Aber Ehrfurcht ist ein ganz klares Ding. Gott, ich nicht Gott. Ich Mensch und er ist Gott. Er ist fähig, ich nicht. Das ist eine ganz klare Platzanweisung quasi. Und eine Frage an dich, hast du sowas schon mal erlebt? Kannst du zurückgehen in deinem Leben, wo du merkst, hey, da gab es einen Moment, da hat Gott dich in eine Ehrfurcht gebracht, wo du gemerkt hast, er ist fähig, er hat es in der Hand. Er hat alle Sachen in der Hand. Schau dir Welt an, Konflikte, Kriege und so weiter, er hat sie in der Hand. Es geht nichts an ihm vorbei. Ein starker Gott, du einem starken Krieger begegnest. Und das macht einen riesigen Unterschied. Das macht einen ganz großen Unterschied. Es ist ja schon so, dass wenn wir Menschen begegnen, wo du nicht sofort siehst, was sie so in sich haben, dass du ins Erstaunen kommst. Ich habe dir ein Video mitgebracht, das gucken wir uns gleich an. Ich will dir nur ein paar Sachen erklären dazu. Es gibt ja solche Formate, solche Shows, so Supertalent und wie das auch immer heißt. Es ist immer das Gleiche. Du hast eine Jury da sitzen von 3 Leuten. Der eine ist so der harte, böse Typ. Dann hast du meist so eine Frau dabei, die immer ganz nah bei den Tränen ist. Und dann hast du noch irgendwie einen dabei, der halt einfach dabei ist. Und dann kommt da eine Frau rein. Das war 2009. Und diese Frau heißt Susan Boyle, spielt in England. Und Susan Boyle kommt rein und wird dann gefragt, okay, wer bist du? Sie sagt, ich bin Susan Boyle. Was ist dein Traum? Was willst du gern? Sie sagt, ich würde gerne professionelle Sängerin werden. Und dann wird sie noch gefragt, ja, wie ungefähr? Und dann nennt sie irgendeine sehr, sehr bekannte Sängerin. Und du merkst schon so, dass die Menschen alle so, echt? Oh, ambitioniert. So, ja. So reagieren. Und dann fängt sie an zu singen. Und schau mal, was mit dem Unverständnis passiert. Wir schauen uns das mal an.
Hi, what's your name, darling?
My name is Susan Boyle.
Okay, what's the dream?
I'm trying to be a professional singer.
And why hasn't it worked out so far, Susan?
I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change.
Okay, and who would you like to be as successful as?
Elaine Page.
Elaine Page.
Like, what are you going to sing tonight?
I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables.
Okay. Big song.
Yeah? Yes.
I dreamed a dream in time gone by.
Hast du es gesehen? Am Anfang kommt sie auf die Bühne und alle denken so, oh, aha. Und dann legt sie los. Und am Ende ist es dann so, dass die eine in der Jury anfängt zu heulen und sagt so, wow, ich hatte gedacht, es wäre einfach nur eine ältere Frau. Die Leute sind alle wahnsinnig überrascht. Und wenn du dir, das kannst du auf YouTube anschauen, wenn du da mal guckst, dann ist es interessant, dass die Videos, die am meisten angeguckt werden, also das wurde 26 Millionen Mal angeschaut, das sind die Videos, wo der Überraschungseffekt am größten ist. Also, wo jemand auf die Bühne kommt, dem man das gar nicht zutraut und dann legt diese Person los und alles dann so, wow, krass. Wenn es uns bei Menschen schon so geht, wie viel krasser war das damals auf diesem Berg mit den Jüngern, als dieser Moment passiert und Jesus verwandelt wurde und sie Jesus auf einmal erkennen und checken, oh wow, ich habe es mit Gott zu tun. Verstehst du? Da können wir ein bisschen nachempfinden, ein bisschen nachfühlen, wie das ist. Frage ist, das ist die erste Frage, rechnest du in deinem Leben, in deinen Problematiken, in deinen Herausforderungen mit einem starken Krieger, der dich aus den Latschen raushaut, der dich in Ehrfurcht bringt, der fähig ist? Weißt du, der Feind hat eine Strategie und die Strategie ist nicht, dir zu sagen, dass es Gott nicht gibt, sondern seine Strategie ist, dir zu sagen, erstens, ey, Gott ist nicht gut, er meint es nicht gut mit dir, guck mal dein Leben an, verdienst du gar nicht. Und das Zweite ist, dass er dir versuchen will zu erklären, Gott ist gar nicht in der Lage, Gott ist gar nicht fähig. Guck mal, du erlebst es doch gar nicht. Das sind die Strategien des Feindes. Und ich glaube, oft geht es uns in unserem Leben so, dass wir Bereiche unseres Lebens sehen, wo wir merken, wow, irgendwie passiert da gar nichts. Irgendwie merke ich, in einem Bereich in meiner Ehe passiert überhaupt nichts. Wo ist dieser starke Krieger? Wo ist dieser starke Krieger, wenn ich die Weltpolitik anschaue? Wo ist dieser starke Krieger, wenn ich, keine Ahnung, was weiß ich, wenn ich meine Familie anschaue und so weiter. Und die Frage ist hier, auf welche Stimme hörst du? Bestätigt dich da und sagst du, ja, ich glaube, so fähig ist er doch nicht? Oder bleibst du an einem anderen Punkt hängen? Wir haben hier wieder, und das wird bei diesen ganzen Predigten, wenn wir über wunderbarer Ratgeber und starker Gott und Friedefürst reden, wird es immer wieder durchblitzen, dass es hier auch um das Thema Leben im Geist und Leben im Fleisch geht. Und Leben im Geist bedeutet hier, ja, ich habe verstanden, dass starker Krieger nicht nur einfach so ein netter Titel ist, sondern dass Jesus das ist. Und dass er diese Eigenschaft auch in meinem Leben ausüben kann und ausüben wird. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen, wo ich das erlebe, immer mal wieder. Wir hatten gestern Abend, hatten wir Arise hier. Und wenn du noch nicht beim Arise warst, würde ich dich einladen, geh mal dahin. Da ging es darum, also es ist viel Worship und da gibt es eine Message und zwischendrin sind Leute da, die immer sagen, hey Jesus, was möchtest du Menschen sagen? Was möchtest du Leuten sagen? Und die dann auf den Heiligen Geist hören und der Heilige Geist gibt ihnen Impulse und dann sind sie mutig, gehen zu den Personen hin und sagen, darf ich für dich beten? Die Person darf dann sagen ja oder nein, ist alles freiwillig. Und dann geben sie ihren Eindruck weiter. Und gestern Abend war es ähnlich, dass diese Leute unterwegs waren und dann auf Menschen zugegangen sind und gesagt haben, hey, darf ich für dich beten? Und ich durfte es auch erleben, dass es einfach eine Entscheidung ist, zu sagen, okay, ich mach das jetzt. Und auf einmal kriegst du Dinge, macht für dich überhaupt keinen Sinn. Du sagst das den Menschen und fragst so, hey, macht das Sinn für dich? Auf einmal sagen sie ja. Und dann sind so ein paar Sachen passiert. Was meinst du, wer am Ende überrascht war? Vielleicht die Leute. Aber am Ende war ich überrascht. Weil ich gemerkt habe, wow, krass, Jesus lässt sich drauf ein, wenn Leute bereit sind zu gehen, Leute bereit sind, auch zu riskieren, ja, also die Komfortzone zu verlassen. Er lässt sich drauf ein und er kommt zum Zug und er tut Dinge. Ich war überrascht am Ende. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo du diesen Jesus in deinem Leben als diesen starken Krieger, als der es wirklich macht, wo du ihn erleben kannst. So. Das Interessante bei den Jüngern ist so, den Jüngern geht es so, ja, sie erleben Jesus in einer abgefahrenen Art und Weise und anscheinend, es scheint irgendwie so zu sein, dass es immer wieder mal passieren muss, weil vorher die Jünger eine ähnliche Situation haben. Das kannst du nachlesen, diese Geschichte kennst du wahrscheinlich, aber da geht es darum, Petrus, Fischer, schlechter Fang gehabt, nichts gefangen. Sie wussten, wir haben nichts zu verkaufen. Sie waren wahrscheinlich schon angefressen. Sie waren auch genervt. Der Tag war fertig und sie merken, sowas kann schnell existenziell werden. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, pass mal auf, ich möchte gerne eine Predigt halten. Ich brauche dein Boot als Plattform. Kannst du nochmal rausfahren? Und wahrscheinlich hat so Petrus gedacht, ja gut, der Tag ist sowieso im Eimer, okay, mach das, komm, wir fahren da raus. Und dann sitzt er im Boot und dann hört er die Rede, dann hört er die Predigt von Jesus. Und mit Petrus passiert ja was. Und wahrscheinlich hat er gedacht so, oh wow, ja, gute Gedanken, okay, cool, was ganz anderes. Oh wow, okay, super Predigt. Hat ihn berührt, hat ihm vielleicht sogar Hoffnung gegeben, hat ihn vielleicht sogar dahin gebracht, dass er gesagt hat, okay, vielleicht kann der was verändern, vielleicht kann er was machen, vielleicht ist Gott doch gut, aber ich glaube, sein Herz hat es in diesem Moment noch nicht verstanden. Und dann sagt er, Jesus, hey, fahr raus auf den See und werft eure Netze nochmal aus. Und dann heißt es im Bibeltext, da steht dann her, also sagt der Petrus, Herr, erwiderte Simon Petrus, ja, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und wir haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Okay, wagen. Ja, Glauben ist ein Wagnis. Wenn du Jesus nicht kennst, ist es ein Wagnis zu sagen, Jesus, zeig mir, wer du bist. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist es ein Wagnis zu sagen, Jesus, was ist der nächste Schritt? Wo willst du mit mir hin? Was willst du tun in meinem Leben? Das ist ein Wagnis. Und dann passiert es folgendermaßen. Dann heißt es, sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir. Okay, Jesus macht wieder, er macht eine wundersame Sache, ein Wunder. Und es ist sofort klar, wer hier wer ist. Jesus erweist sich als Gott. Und Petrus merkt, ich bin Mensch. Ich bin gar nicht würdig. Sofort haben wir wieder diese Begegnung. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang, auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht. Jesus handelt machtvoll und führt Petrus in die Ehrfurcht. Traust du dich, heute Morgen das Gebet zu sprechen, Jesus? Ich brauche so einen Moment. Jesus, begegne du mir in der Art und Weise, dass du mich in die Ehrfurcht führst. Dass du mir zeigst, wer du bist und dass du mir gleichzeitig auch zeigst, wer ich bin. Wenn du Gott so begegnest, dann verändert sich dein Leben. Deine Perspektive auf Probleme, auf Herausforderungen, auf all das verändert sich komplett. Und du hast wie die Jünger, du hast wie zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, entweder ziehst du den Kopf ein, Schildkröte, und weiter. Oder die zweite ist, Glaube aktiviert dich und du fängst an, Schritte zu gehen. Im Vertrauen darauf, dass du weißt, mit wem du es hier zu tun hast. Also deine Perspektive ist nicht, oh nein, ich habe ein Problem. Und jetzt sind wir wieder bei Leben im Geist, Leben im Fleisch. Da kommt eine Problematik auf dich zu. Die Reaktion Leben im Fleisch ist, oh Mann, das werde ich nie schaffen. Das kann ich gar nicht packen. Ich bin überhaupt nicht in der Lage. Leben im Geist bedeutet, okay, da kommt eine Problematik. Jesus, du bist der starke Krieger. Du bist in der Lage. Du bist fähig. Und mein Fokus richtet sich auf ihn. Und dann verändert sich die Perspektive auf deine Problematik. Wenn du bei dir bleibst, hast du ganz oft dieses Ding, dass du entweder traurig, frustriert wirst oder dich zurückziehst und letztendlich mit deiner Problematik alleine da hockst. Aber Jesus ist der starke Krieger ist und der sich auch als starker Krieger erweist. Er hat eine andere Perspektive. Als Jesus da rumgelaufen ist und Kranke geheilt hat, der hat die Not gesehen. Jesus, du kannst es so oft lesen im Neuen Testament, dass Jesus die Not der Menschen sah. Und die Not hat was mit ihm gemacht. Und er war nie der gesagt hat, so, es ist alles so schlecht. Kann nichts machen. Sondern die Not war immer für ihn der Anreiz auch zu sagen, es hat ihn berührt im Herzen. Es gibt ganz viele Stories, wo Jesus anfängt zu weinen, weil die Not und der Tod und der Schmerz und so weiter und der Verlust die Menschen betrifft. Und es hat ihn dazu gebracht zu sagen, ich möchte Dinge tun, ich möchte handeln. Für ihn waren solche Sachen immer die Möglichkeit, dass ein starker Gott eingreift und dass ein starker Gott zum Zug kommt. Und das heißt, der Sturm in deinem Leben bedeutet nicht den sicheren Tod, sondern am Ende ist es eine Möglichkeit, dass Gottes Wesen und dass Gott selbst in diesem Moment zum Zug kommt und du ihn so erlebst. Ich habe eine Geschichte von einem Mönch mitgebracht. Der ist ein Mönch, der ist eingesetzt worden über ein Kloster. Und das Kloster ist gewachsen, ist immer größer geworden. Und irgendwann hat der Mönch gesagt so, ich bin nicht in der Lage. Hey Gott, es gibt so viele Dinge, die hier nicht laufen, die hier nicht funktionieren. Und dann müssen wir da machen und dann müssen wir hier und da klemmt und da klemmt und da klemmt. Und er hat angefangen, sich Sorgen zu machen und so weiter. Und hat immer wieder gesagt, ich bin der Falsche für diesen Job. Und Gott hat zu ihm gesagt, hey, nee, ich habe dich gesetzt. Ich habe dich gesetzt an diesen Ort. Du bist da richtig, wo du bist. Und ich habe dir alles gegeben, was du brauchst. Und an deiner Seite ist ein starker Krieger. Und dann hat der Mönch irgendwann angefangen, hat gedacht, okay, ich fange jetzt mal anders an zu beten. Und hat dann gebetet und hat gesagt, okay, Gott, dir gehört die Welt, oder? Und du hast sie in deiner Hand. Und dann sagt Gott, ja. Mir gehört die Welt und ich habe sie in der Hand. Okay. Dann sagt der Mönch, okay Gott, die Mönche hier im Kloster, die gehören ja auch dir, oder? Und die hast du auch in deiner Hand. Und dann sagt Gott, ja, die gehören auch mir. Und dann sagt der Mönch, okay Gott, das ganze Kloster mit allem drum und dran, das gehört doch auch dir. Gehört dir das? Hast du es in der Hand? Und Gott sagt, ja, es gehört mir. Und dann geht der Mönch her und sagt, okay, dann machen wir es jetzt so. Ich gehe jetzt schlafen und du kümmerst dich um dein Kloster. Jetzt denkst du vielleicht, wow, ganz schön frech. Aber letztendlich ist es genau so. Wenn du sagst, dass Jesus der Chef in deinem Leben ist und dein Herr ist, dann gehört dein Leben ihm. Dann gehört deine Familie ihm. Diese Kirche gehört ihm. Ist nicht meine, ist nicht deine. Sie gehört ihm. Und das heißt, wenn Herausforderungen kommen, dann darfst du sagen, dann darfst du so beten und sagen, Jesus, es ist deine Familie. Bitte kümmere dich drum. Jesus, es ist dein Job. Jesus, es ist dein Ding, es ist deine Kirche. Bitte kümmere dich darum. Jetzt denkst du vielleicht so, das ist mit Blick auf dein Umfeld, das ist überhaupt nicht realistisch, total weltfremd. Ich sagte, Jesus war absolut nicht weltfremd. Jesus hat in einer Zeit gelebt, wo er sehr realistisch war und wo ein Setting war, wo eine brutale Besatzungsmacht sein Volk unterdrückt hat, die Römer. Und er war ständig umgeben von Kranken, von Gebundenen, von Not und von Leid. Jesus war alles andere als weltfremd. Und Jesus selbst musste mit solchen Thematiken klarkommen. Kurz bevor er wirklich losgelegt hat, hat er selbst einen Schicksalsschlag erlebt. Ein Schicksalsschlag, wo Johannes der Täufer gefangen genommen worden ist, ist ja sein Cousin. Er ist quasi mit ihm aufgewachsen. Musst dir vorstellen, das war wahrscheinlich ein Freund von Jesus. Das war Familie. Und Jesus war 100% Mensch. Und Johannes wurde hingerichtet und getötet. Das war für Jesus eine 100% krass emotionale Sache. Und er verliert einen seiner besten Freunde. Und den verliert er, weil dieser auch straight for God gelebt hat. Und Jesus ist aber kurz davor, seinen Dienst zu starten. Und du musst wissen, dieser eine Freund hat ihn quasi eingesetzt. Der hat ihn getauft. Und jetzt ist er tot. Das ist ein Schicksalsschlag für Jesus. Und die Frage ist, wie geht er damit um? Also ist Not, wie geht er damit um? Und du kannst lesen, dass Jesus sich zurückzieht und einsam auf einen Berg ging. Warum? Weil genau eine Sache passiert, wenn solche Dinge in unserem Leben passieren. Wenn was passiert, was wir nicht verstehen, wo wir sagen, hey Gott, wie kannst du das zulassen? Oder warum passiert das? Und so weiter und so weiter. Dann sind wir in der Gefahr, an unserem Gottesbild rumzuschrauben, dass es halt passt. Wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen, sind wir in der Gefahr, unsere Theologie so zu verändern, dass es halt passt. Gottes Charakter zu verändern, sein Wesen zu verändern. Wenn Gott nicht das tut, was du dir wünschst und was du erwartest, dann sagen wir halt so, okay, Gott wirkt in Afrika richtig krass, aber hier halt nicht. Gott hat ein Interesse, wenn es um seine Sachen geht, aber in meiner Ehe oder in meiner Beziehung, in meiner Familie, in meiner Erziehung mit den Kindern, da hat er irgendwie anscheinend kein Interesse. Und verstehst du, das, was du erlebst, das projizierst du auf Gott, das projizierst du auf deine Theologie und du fängst an, das Ding anzupassen, an Gottes Wesen zu schrauben und es zu verändern, dein Glaubensbild zu verändern. Dein Erlebnis passt halt gerade nicht zu diesem starken Krieger, erlebst du gerade nicht. Ja, dann schneidest du es halt einfach ab. Das ist eine große Gefahr, die wir haben und wo wir immer wieder zurückgehen müssen. Und genau, ich glaube, genau dem geht Jesus entgegen im Sinne, er geht zurück, er geht in die Einsamkeit und er sucht die Nähe zum Vater. Immer wenn Jesus sich abgeseilt hat, dann ist er in die Gemeinschaft mit seinem Vater gegangen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in solchen Situationen, wo wir herausgefordert sind, uns auch zurückziehen und sagen, okay, ich suche das Wesen Gottes. Wo finde ich das? Das finde ich in der Bibel. Dazu muss ich Schrift lesen. Dazu muss ich im Wort forschen. Dazu muss ich gucken, hey Jesus, wie bist du? Wie stellst du dich da vor? Wer bist du da? Und das Interessante ist, bei Jesus siehst du, dass die Warum-Frage, die stellt er sich gar nicht. Ja, warum ist jetzt der Johannes hingerichtet worden? Und du merkst, die Warum-Frage, die bringt dir überhaupt nichts, weil du kommst da gar nicht weiter. Die löst auch nichts. Sondern in der Situation entsteht ein Konflikt, ein Kampf in deinem Herzen, wo es heißt, vertraust du oder vertraust du nicht? Vertraust du Gott? Vertraust du seinen Zusagen? Vertraust du, dass da in Jesaja steht, hey Mann, er ist ein starker Krieger? Oder sagst du, ich erlebe es halt einfach nicht. Also komm, dann selektieren wir das raus. Frieden erlebe ich halt auch nicht. Also ob er so wirklich der Friedensfürst ist, ja. Ich finde, das ist ein elementares Ding. Weil es uns dazu bringt, erstens unser Gottesbild zu verändern und zweitens führt es uns voll weg von dem, wer Jesus eigentlich ist. Das Interessante bei Jesus ist, er kommt aus dieser Einsamkeit zurück von dem Berg und hat auf einmal eine ganz andere Passion für den Menschen. Er kommt zurück und hat auf einmal ein ganz anderes Maß an Autorität. Ja? Matthäus Evangelium heißt es, bis dahin hat der Leute nur geheilt so. Ja? Und danach ging es dann weiter, dass Leute einfach geheilt worden sind, weil sie ihn berührt haben. Also in diesem Moment des Zurückziehens, des Gemeinschafts haben mit dem Vater, das Suchen nach dem Wesen des Vaters, da passiert was mit dir. Das verändert deine Perspektive und Gott gibt dir was mit. Er hat Jesus wie was da mitgegeben. Die Frage heute an dich ist, wo stehst du mit diesem Gott? Wo stehst du mit diesem starken Krieger? Ich kenne dein Leben nicht. Ich kenne deine Herausforderungen nicht, ich kenne deine Probleme nicht, ich kenne deine, ja, die Sachen, wo du vielleicht aufgegeben hast, die kenne ich nicht. Aber heute ist die Frage, wo stehst du da und wo ist dieser starke Krieger? Wünschst du dir, sehnst du dich danach, dass dieser starke Krieger da reinkommt und dir da drinnen begegnet? Ich möchte das mal einem Beispiel zeigen. Ich habe dir so ein Video mitgebracht, das lassen wir einfach laufen, ich sage ein bisschen was dazu. Weißt du, manchmal gibt es Dinge in unserem Leben und da wird es einfach dunkel. Denn Beziehungen, die schwierig sind, sind vielleicht manchmal toxische Sachen oder du hast Dinge erlebt, du hast dein Gottesbild verändert und es wird halt einfach dunkel und es geht halt einfach weiter. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir solche Prinzipien nicht ernst nehmen, was dahinter steht, dann wird es weiter dunkel. Aber das, was Jesus ist und was er sagt, er ist derjenige, der die Kraft hat, der die Auferstehungskraft hat, in deine Lebensbereiche reinzukommen und es wird wieder hell, weil er was bewirkt, weil er Dinge tut. Das macht den Unterschied und Prozesse starten in dir, weil Jesus dich verändert und was machen will. Und das ist das, was er dir und mir anbietet. Und ich von mir aus sage, ich brauche das immer wieder. Und weißt du, was das heißt? Das heißt Buße tun. Das heißt Umkehr. Umkehr, griechische Wort Metanoia, neue Gesinnung. Zu sagen, Jesus, es tut mir leid. Da war ich im Fleisch unterwegs. Da bin ich meinen alten Reflexen hinterhergegangen. Da erlebe ich dich nicht als starker Krieger. Da habe ich angefangen, mein Gottesbild zu verändern. Meine Theologie anzupassen. Es tut mir leid, ich kehre um. Ich brauche einen Neuanfang an diesem Punkt. Und Jesus ist der, das ist sein Kernbusiness. Neuanfänge ist sein Kernbusiness. Das kann er super. Ich glaube, es sind heute Morgen Leute hier im Raum. Für dich ist das dran, dass du sagst, ich gehe zurück. Ich suche diese Einsamkeit, wie Jesus sie gemacht hat, um dem Wesen Gottes zu begegnen. Um neu zu suchen, wer dieser Jesus ist. Ich glaube auch, dass es dran ist, dass wir sagen, hey, Jesus, es tut mir leid. Ich habe mein Gottesbild beschnitten. Ich habe mein Bild von dir verändert, angepasst, weil ich es halt einfach nicht erlebt habe. Ich möchte heute Morgen einladen, dass die göttliche Perspektive in dein Leben kommt und dass sie letztendlich auch siegt. Und klar, mach mal die Augen zu, dass wir jetzt einen Moment haben, wo, weißt du, der Geist Gottes ist da und er ist jemand, der offenbart und er spricht. Und ich lade dich einfach ein, dass du kurz mal in dich reinhörst und dass du dich fragst, Jesus, wo stehen wir heute Morgen? Vielleicht ist es dran, dass du sagst, Jesus, bitte begegne mir in der Art und Weise, dass du mich in die Ehrfurcht führst. Dass ich erkennen darf in diesem Moment, wer du bist. Vielleicht ist es dran, dass du sagst, Jesus, es tut mir leid, wo ich einfach meinen Glauben angepasst habe. Weil ich es halt nicht erlebt habe. Ich möchte umkehren, ich möchte eine andere Perspektive da reinbekommen. Aber egal, was es ist, möchte ich jetzt für dich beten. Jesus, ich danke, dass du da bist. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier in diesem Raum bist. Jesus, du kennst unsere Herzen zutiefst. Und du weißt, wie es in unserem Leben aussieht. Du kennst unsere Herausforderungen, du kennst unsere Gedanken, du weißt, wo wir scheitern und wo wir gewinnen, wo wir siegen und wo wir verlieren. Und Jesus, du weißt auch, welche Entscheidungen wir in der Vergangenheit getroffen haben, dass wir uns dann vielleicht irgendwie frustriert abgefunden haben und gesagt haben, ja gut, dann ist er halt in meinem Leben nicht der starke Krieger. Dann ist er halt in meinem Leben nicht der wunderbare Ratgeber. Dann ist er halt in meinem Leben nicht der Friedefürst. Ja, dann ist das halt so. Hey Jesus, wir wollen zurückkommen und wollen sagen, hey, es tut uns leid, dass wir dich limitiert haben. Aber du bist unlimitiert. Du bist Gott. Und führe uns in diese Momente rein, wo du uns begegnest in einer Art und Weise, wo wir verstehen, wow, krass, du bist fähig und du bist in der Lage. Und du bist der starke Krieger, der im Kampf in meinem Herzen kämpft und mitkämpft. Danke, dass du Sieger bist. Danke, dass du gewonnen hast am Kreuz. Und danke, dass dieses Angebot immer wieder steht. Jesus, alles, was du tust jetzt in diesem Moment, das versiegeln wir mit dem Geist, dem Heiligen Geist, dass es nicht geraubt werden kann. Und ich segne jede Entscheidung, die heute Morgen getroffen wurde. Jedes Gebet, was gerade gesprochen wurde. In deinem Namen, Jesus. Amen.